Ich hatte eben im Lobpreis den Eindruck, als wenn eine Wahrheit an uns ganz neu greifen soll, dass Gott uns ganz eindrücklich ins Herz legt, dass wir Vergebung der Sünden haben in Jesus Christus. Und das ist das größte Heilungs- und Wiederherstellungswunder, was ein Mensch überhaupt erleben kann. Und ich glaube, gerade wenn wir schon so eine Weile so mit dem Herrn unterwegs sind, verliert man das so schnell aus den Augen und kümmert sich um die ganzen vielen anderen Querelen in seinem Leben, macht sich viel zu selten klar, was es eigentlich bedeutet, Vergebung der Sünden zu haben in Jesus Christus. Es ist so fantastisch. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht. Ich finde, es ist ab und zu mal notwendig, so gefühlt oder wie oder quasi oder direkt auch praktisch auf einen Berg zu steigen, um sich Überblick zu verschaffen. Ich meine, das ist ja hier ziemlich naheliegend, so auf der Hochebene im Oberharz, mal auf einer Wiese zu sein oder irgendwo auf einer Lichtung zu sein, wo man weiten Raum über sich hat. Ich weiß nicht, vielleicht geht es ja auch nur mir so. Ich brauche das ab und zu, um so mein Herz und meine Gedanken in die Weite zu geben. Übrigens, Jesus stieg ja auch regelmäßig auf Berge, um dem Vater zu begegnen. Und ich denke, das war auch ein Aspekt, dieses, was einen so bindet, in dem praktischen, im praktischen Alltag mal hinter sich zu lassen, um mal eine große Perspektive zu kriegen. Also Größenordnung, Perspektiven sind absolut wichtig für jeden Einzelnen von uns. Gerade so im Getümmel des Alltags. Ziele sind wichtig. Auf die Frage, warum das alles? Was mache ich eigentlich hier? Warum bin ich eigentlich hier? Egal, in was du unterwegs bist in deinem Leben, auch in Gemeinde. Und ich möchte anknüpfen heute Morgen an unsere Thematik der letzten Wochen. Wir haben über den Bundesschluss Gottes mit seinem Volk geredet. Es war die Rede von einer Bundesformel, hört sich sehr nüchtern an und ist doch was ganz Fantastisches, wenn Gott nämlich sagt, ich will euer Gott und ihr sollt mein Volk sein. Also im Grunde genommen in höchster Vollendung wird das in der Ewigkeit so sein und er möchte möglichst viele Menschen in dieses Volk versammeln. Wir haben uns Gedanken gemacht und es auch praktiziert, uns an diesen Bund zu erinnern im Abendmahl, das Abendmahl als Bundeserinnerung gefeiert. Wir haben uns klar gemacht, wir verleiben uns ein, was Jesus für uns getan hat. Und erinnern uns sehr intensiv, so oft wir das können. Das muss übrigens nicht nur einmal im Monat hier als Gemeinde sein. Wenn du das möchtest, dann kannst du das eigentlich täglich machen, wenn du dich täglich erinnern möchtest an das, was Jesus für dich getan hat. Es ist die Frage, die stelle ich einfach mal so in den Raum, wozu denn der Bund? Wozu? Und was beinhaltet er eigentlich? Also zuallererst, und das ist völlig legitim, dürfen wir mal drüber nachdenken, dieser Bundesschluss zwischen Gott und den Menschen kommt erstmal dem Menschen zugute, der sich auf ihn einlässt. Gar keine Frage. Es geht um Gerechtigkeit, es geht um Wiederherstellung, es geht um die Beziehung des Menschen zu Gott, so wie Gott sich das ursprünglich gedacht hat. Das ist gar keine Frage. Und es wäre auch schon richtig toll für die Menschen, die sich auf diesen Bund einlassen, dass sie dann sagen, ja super, ich gehöre zum Bundesvolk so und jetzt sitze ich hier am Sonntagmorgen und ich freue mich sonntags immer daran und erinnere mich auch daran und dann gehe ich in meine Woche und dann habe ich Kraft dafür. Das ist aber nicht alles. Schon im Alten Testament war es Gott extrem wichtig, dass er sich ein Volk aussuchte, damit nämlich an diesem Volk den anderen Völkern offenbar wurde, wer Gott ist. Damit die Völker erkennen, dass ich Gott bin. Und das gilt noch immer auch im Neuen Testament. Das heißt, dieser Bundesschluss beinhaltet nicht nur, obwohl wir gerade gesagt haben, das ist das größte Wunder, was ein Mensch erleben kann, er beinhaltet nicht nur diese Wiederherstellung, als Gegenüber von Gott, diese Wiederherstellung im Sinne von Gerechtigkeit, also zurechtgerückt vor Gott. Die Schuld ist gesühnt, die ist stellvertretend getragen. Gott, der Vater, sieht uns durch Christus, seinen Sohn. Dieser Bund beinhaltet auch eine Strategie. Und ihr Lieben, Gott ist ein fantastischer Stratege. Er weiß genau, an welchen Stellen, an welchen Punkten er ansetzen muss, damit sich sein Heil und sein Reich so effektiv wie möglich verbreitet. Wir erinnern uns also als Verbündete jedenfalls mindestens immer beim Abendmahl sehr intensiv, indem wir symbolisch den Saft trinken und symbolisch das Brot essen als Leib und Blut Jesu. Gleichzeitig wird uns aber ein ganz weiter Horizont geöffnet, gleichzeitig, für uns und andere. Und wir hatten ja vor einigen Wochen schon mal dieses Thema, dass der Mensch, der an Christus glaubt, in dem Moment, in dem er an ihn glaubt, identifiziert wird mit Christus. Er ist nicht mehr identifiziert mit seinem alten Leben, nicht mehr mit der sündigen Natur identifiziert. Er ist identifiziert mit Christus, Identität. Dass Christus dieses Erlösungswerk vollständig vollbracht hat, darüber haben wir uns Gedanken gemacht, dem ist nichts mehr hinzuzutun. Und doch leben wir in dieser Welt, in der wir immer noch und immer noch zu kämpfen haben mit den Dingen, mit denen wir eigentlich nicht mehr so gern zu kämpfen hätten. Also wir haben eine vollkommen vollbrachte Erlösung, aber wir leben in diesem Leben noch in einer Zeit, in der diese Erlösung extrem herausgefordert ist. Und das, ihr Lieben, das ist nicht eine Panne, ja, das ist nicht so, oh Mist, hat er vielleicht doch nicht alles überblickt oder machen wir irgendwas falsch? Das ist tatsächlich ein großes Geheimnis, aber auch eine große Herausforderung. So kann man eigentlich sagen, dass die Verbündeten in ihrem Herzen schon ergreifen können, Jesus ist stellvertretend für meine Sünde ans Kreuz gegangen. Ich bin zurechtgerückt vor Gott, ich bin gerecht vor Gott. Aber ich habe noch einen Spannungsbogen auszuhalten in meinem alltäglichen Leben nämlich. Es ist aber so, dass dieser Spannungsbogen, den wir noch auszuhalten haben, bis dann alles wirklich, das gesamte Leben, Körper, Geist, Seele, alles komplett erlöst ist, das geht ja nicht ins Irgendwas. Ja, wir denken, na ja, irgendwann, wir wissen nicht so genau, wann wird sich das hoffentlich vielleicht auch auflösen, was wir noch zu leiden und zu kämpfen haben. Es gibt eine konkrete Perspektive. Und die ist auch in diesem Abendmahlsgeschehen versteckt eigentlich fast. Paulus beschreibt das ja ganz wunderbar, indem er sagt, ihr erinnert euch jedes Mal, wenn ihr das Abendmahl nehmt, so lange an das Opfer Jesu Christi, bis er wiederkommt. Oh, stimmt, denkst du jetzt, stimmt, da war ja was, da war doch was. Und es ist ein bisschen tragisch fast, dass wir als Christen, die wir schon eine ganze Weile so mit dem Herrn unterwegs sind, das so schnell aus den Augen verlieren, dass Christus sagt, ganz klar und eindeutig, er kommt wieder. Und er wird sein Heil vollenden und er wird sein Reich vollenden. Und das genau ist dieser Spannungsbogen von der schon vollkommen vollbrachten Erlösung, die aber vollendet wird, wenn Jesus wiederkommt. Und in dieser Zeit leben wir. Und in dieser Zeit gibt es tatsächlich eine Strategie, und Gott möchte, dass die Menschen, die zu ihm gehören, so dicht an ihm dran sind, dass sie da ihre Plätze einnehmen können. Also wir können sagen, wenn wir, es gibt ein anderes, ein viel besseres Wort für eine weite Perspektive, für einen großen Spannungsbogen, gibt es ein ganz fantastisches Wort. Das Wort ist Hoffnung. Hoffnung beinhaltet, einen weiten Horizont zu haben, eine große Perspektive zu haben. Und man kann sagen, dass Christus die Hoffnung für eine verlorene Welt ist. Christus selbst ist die Hoffnung für eine verlorene Welt. Und seine Gemeinde, ganz dicht daran, seine Gemeinde, ist Hoffnungsträger für diese verlorene Welt. Und genau darin liegt tatsächlich auch dieser Auftrag in dieser Zeit zwischen dem, was schon angesetzt und schon sogar vollbracht ist, aber noch nicht vollendet ist in dieser Zeit, in diesem Spannungsbogen Hoffnungsträger zu sein. Darum soll es uns heute Morgen gehen. Und ich würde das mal gern so ausdrücken, das ist dieser Status Hoffnungsträger. Ich weiß nicht, was dieses Wort jetzt mit dir macht. Je nachdem, in was für einer Lebenssituation du jetzt gerade bist, denkst du, oh, ich und Hoffnungsträger, so wie es mir gerade geht. Dieser Status, lass dir das sagen, zur Ermutigung, der wird dir in gleicher Weise von Gott zugetraut wie zugemutet. Wir werden da noch öfter heute Morgen darauf eingehen, dass es ja der Geist Gottes ist, der uns beisteht, der uns bevollmächtigt, diesen Spannungsbogen auszuhalten und auszufüllen. Es geht tatsächlich nicht nur um aushalten, sondern es geht um ausfüllen. Bin ich ein Hoffnungsträger? Frag dich das mal gerade. Bin ich ein Hoffnungsträger? Sind wir hier als Gemeinde, Pfingstgemeinde Clausthal-Zellerfeld in geballter Form, sind wir Hoffnungsträger für die Menschen hier im Oberharz? Es gibt eine ganz fürchterlich ernüchternde Bemerkung, ja. Jemand sagte mal auf die Bemühungen hin, ob er sich nicht vielleicht doch für das Christenleben erwärmen möchte. Nein, danke, ich habe schon Probleme genug. Hoffnungsträger. Ich möchte heute Morgen einmal mehr Auszüge aus dem 8. Kapitel im Römerbrief lesen. Einmal mehr. Das ist so die Zentrale dessen, was wir glauben, was Paulus im Römerbrief ausdrückt. Also die zentrale Botschaft des Evangeliums ist Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist der Kernsatz des Evangeliums, an das wir glauben oder an das du demnächst glauben wirst, wenn du es noch nicht tust. Aber es gibt eine fantastische Beschreibung unserer Glaubensinhalte im Römerbrief, ganz besonders im Kapitel 8. Und ich möchte ganz bewusst da mal so ein paar Ausschnitte euch heute Morgen vorlesen und ganz bewusst, hört einfach mal zu. Ich schlage bewusst nicht den Text an, da ist man manchmal im Lesen ein bisschen abgelenkt. Ist immer eine große Herausforderung, wenn man Auszüge aus einem Brief liest, der eigentlich im Ganzen auch zum Lesen gedacht ist. Aber der hat viele Aspekte, das Kapitel 8 hat sehr viele Aspekte und ich möchte auf einen bestimmten Aspekt hinaus heute Morgen. Ich beginne mal Kapitel 8 aus der neuen Genfer Übersetzung mit den Versen 1 und 2, dann Vers 10, 15 bis 18, 22, 25 und am Schluss 38. Paulus schreibt den Römern, müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Und dann beschreibt er in den weiteren Versen, dass das Betriebssystem sozusagen ausgetauscht ist durch den Geist Gottes, dass nicht mehr dieser Status Sünder in einem Menschen ist, sondern durch den Geist der Mensch lebendig gemacht worden ist und trotzdem dieser Kampf immer noch da ist gegen die alte Natur. Ihr jedoch, schreibt er weiter in Vers 9, erstmal, ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes, da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben. Auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Ab Vers 15 weiter, denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sondern macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Aber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, und da ist jetzt eine wichtige Brücke, dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch in seiner Herrlichkeit teilhaben. Im Übrigen meine ich, schreibt er aus eigener Erfahrung, dass das Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen wird, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Krasse Aussage. Spricht aus Erfahrung der Paulus. Also er betont ganz ausdrücklich das, was Menschen, die an Christus glauben, alles haben und dennoch in dieser Zeit sind, die von Leiden auch geprägt ist. Ab Vers 22 lesen wir dann, wir wissen, dass die ganze Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Und das ist der Kernsatz heute Morgen, Luther übersetzt: Wir sind gerettet, doch auf Hoffnung. Und dann beschreibt er ganz wunderbar, wie der Geist Gottes diese Zeit des Gerettetseins doch auf Hoffnung ausfüllt, dass in dieser Zeit jeder Gläubige in das Wesen Christi umgestaltet werden soll und dass wir in all diesem Leid, in all dem, was dieses Leben ausmacht, weit überwinden durch Gott, der uns so sehr geliebt hat. Ich finde es extrem interessant, dass Paulus das als Wahrheit und Realität hier in diesem Brief schreibt, dass wir tatsächlich in diesem Leben, solange das Reich Gottes nicht vollendet ist, mit Not, mit Angst, mit Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr und all diesen Dingen konfrontiert sind. Mit all dem müssen wir rechnen, schreibt er. Denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht, man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Und dann dieser fantastische Schlusssatz: Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendeine andere Kreatur uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Wir können zusammenfassen diesen Abschnitt. Statt Tod und Auslieferung an die Sünde gibt es für jeden, der an Christus glaubt, durch Christus das Leben. Durch Tod und Auslieferung an die Sünde gibt es in Christus das Leben. Statt Verurteilung gibt es Gerechtigkeit. Statt Versklavung und Verwerfung gibt es Kindschaft und Erbe. Das ist eine 100% vollbrachte Wahrheit. Das ist der Status für jeden Menschen, der sagt: Jesus, Sohn Gottes, ich glaube, dass du meine Sünde mit ans Kreuz genommen hast und dass ich durch dich gerecht bin. Auf der anderen Seite haben wir sehr eindrücklich gehört, und Paulus weiß da genau, wovon er redet, auch, dass die Realität dieses hiesigen Lebens, körperlicher Verfall, Leiden, Seufzen, er beschreibt das wie die Wehen einer Geburt sind. Das heißt, es gibt immer wieder gute Phasen, glückliche Phasen, also richtig Phasen, die sich richtig gut anfühlen. Und dann gibt es wieder Phasen, das wird jeder von euch so bescheinigen können, wo man denkt: Meine Güte, was ist denn jetzt hier gerade los bei mir? Wo man so extrem herausgefordert wird. Und der dritte und wichtigste Part ist das Resümee im Grunde genommen. Wenn Paulus sagt, wir sind gerettet, ja, das ist alles wahr, es ist alles richtig, identifiziert mit Christus, gerettet, aber auf Hoffnung. Und er appelliert an diese unbeirrbare Hoffnung, auf die volle Verwirklichung dessen, was noch aussteht, sagt er, mit diesem Angeld des Heiligen Geistes. Also Paulus beschreibt den Heiligen Geist, den Gott uns gibt in dem Moment, wo wir gläubig werden. Das ist wie so ein Siegel, wie so ein Unterpfand. So den habt ihr schon mal, um dieses Leben hier zu bestreiten. Als Pfand, das ist für uns der Beweis, ihr werdet auch in der Vollendung dann erlöst sein. Gerettet auf Hoffnung. Nochmal die Frage: Hast du diese Hoffnung? Haben wir die gemeinsam als Gemeinde? Ich möchte das so gerne heute Morgen mal beschließen, hier für uns alle. Wir wollen Hoffnungsträger sein. Wer will das außer mir? Wir wollen Hoffnungsträger sein. Super. Mal ganz kurz umgeswitcht in die Lebensrealität so, ja, um uns herum. Ich glaube, Ich behaupte einfach mal, dass was diese Welt am nötigsten braucht, ist Hoffnung. Das ist das, was sie am aller nötigsten braucht. Perspektive, das, was den Horizont weitet und nicht ins Nirgendwo geht, sondern eine berechtigte Hoffnung. Nicht irgendwelche Versprechungen, sondern eine berechtigte Hoffnung. Lasst uns mal kurz in die Lebensrealität gucken. Ich würde mal sagen, der Mensch, der noch nicht mit Gott unterwegs ist, der ist sein Leben lang auf der Jagd nach Anerkennung und Annahme. Ein Leben lang. Wir sind da übrigens auch noch nicht so ganz frei von. Das ist irgendwo so im Mark und Bein, dass das ganz lange braucht, bis wir das nicht mehr sind, bis wir nicht mehr in dieser Weise unterwegs sind. Ein Leben lang auf der Jagd nach Anerkennung und Annahme. Von Neid und Ehrgeiz getrieben in der Leistungsgesellschaft Nordeuropas, schon mal sowieso. Schuldbeladen. Was machen Leute alles für Anstrengungen, um von Schuldgefühlen loszukommen? Von Angst und Furcht, von Minderwertigkeit, Misstrauen, all diesen Dingen, von Süchten, Aberglauben und allen möglichen übersinnlichen, esoterischen Dingen getrieben. Und das alles gehört zum Spektrum der Plagen von diesem Leben. All das. Und es ist eine fürchterliche Qual. Manchmal gar nicht so bewusst, aber es ist eine Qual. Mal ganz kurz so nachgedacht, erinnerst du dich noch an deine Zeit, bevor du dein Leben Jesus anvertraut hast? Ich gehe mal davon aus, da war das auch so. Und erinnerst du dich, ob du da Menschen hattest, die dir deinen Horizont geweitet haben? Nichts anderes heißt nämlich Hoffnung in ein Leben tragen. Kannst du dich erinnern? Kann mal jeder kurz so zurückspulen, war das so? Gab es Menschen, die da Hoffnung in dein Leben getragen haben? Wie geht das eigentlich? Wie geht denn das, Hoffnung in ein Leben tragen? Und wann ist das überhaupt überzeugend? Es geht ja nicht um so ein paar Trostpflaster, die man mal anbringt, wenn jemand in Not ist. Es geht wirklich um Hoffnung in ein Leben tragen, um ein bodenhaftendes Leben, was verstrickt ist in alle möglichen Querelen, um da den Blick zu heben in die Weite, in eine berechtigte Hoffnung, in das Heil unseres Gottes. Wann ist das überzeugend? Denkst du, Mann, da muss ich doch eigentlich das breite Siegerlächeln auf dem Gesicht haben, wenn ich Hoffnungsträger sein will. Da kommen wir nachher noch drauf, was das mit dem breiten Siegerlächeln ist. Anhand unseres Textes hier in Römer 8 möchte ich dir mal eine Checkliste jetzt zum Nachdenken geben. Was macht eigentlich einen Hoffnungsträger aus? Im Sinne Gottes. Du darfst dich fragen als allererstes, immer wieder neu. Bist du gepackt von den Grundlagen der Erlösung? Ist das Evangelium dein Evangelium? Hat dich das Evangelium wirklich befreit? Kannst du sagen, Gott sei Dank habe ich eingeschlagen in die ausgestreckte Hand Jesu und ich bin befreit aus dem ganzen Grimsch, aus dem ganzen Sumpf, der vorher mein Leben ausgemacht hat. Bist du gepackt von den Grundlagen der Erlösung? Und das ist so toll, wenn wir uns im Abendmahl daran erinnern, denn das ist der entscheidende Punkt im Abendmahl, sich an diese Grundlagen der Erlösung zu erinnern, an diese Befreiung, an dieses stellvertretende Opfer, an das, was dadurch alles möglich ist in deinem Leben, als erster Punkt. Der zweite Punkt, auch angelehnt ans Abendmahl und auch angelehnt an diesen Text, der ja von irgendeiner späteren Vollendung redet, prägt die Perspektive, dass du eines Tages, wenn Jesus wiederkommt, eine vollständige Erlösung hast. Prägt diese Perspektive dein Leben? Prägt diese Perspektive unser Leben, Jesus kommt wieder? Oder hast du da so eine Intuition? Hoffentlich ist dann alles so, wie er sich das vorstellt. Lass das mal auf dich wirken, diesen Gedanken. Die Perspektive, er kommt wieder, um zu vollenden. Das ist nämlich dann hinten der Horizont am Ende dieser Weite. Also bist du gepackt von den Grundlagen der Erlösung? Hast du die Perspektive, die dein Herz bewegt und erfreut, Jesus kommt wieder? Und das Dritte, und das ist vor allem auch dieser Schwerpunkt in diesem Text, kannst du ausharren im Seufzen und Leiden dieser Zeit? Ausharren in dieser Spannung zwischen dem, was schon ist und was sich noch vollenden wird. Dann bist du ein Hoffnungsträger. Dann bist du einer, der diesen Spannungsbogen ausfüllt, auch für andere Menschen. Und jetzt stell dir das mal in geballter Ladung vor, so für uns als Gemeinde, nicht jeder Einzelne für sich, das ist schon super viel wert, aber so wie es nochmal eine ganz andere Dimension ist, wenn die Bibel davon spricht, jeder einzelne Mensch ist Tempel des Heiligen Geistes, ist die Ansammlung von Menschen, die alle Tempel des Heiligen Geistes sind, eine viel größere Wohnung für den Heiligen Geist. So ist nämlich auch die Gemeinde Wohnung für den Heiligen Geist. Die geballte Variante. In gemeinsamer Überzeugung wollen wir gepackt sein, immer wieder neu, von den Grundlagen der Erlösung, immer wieder an die Basics. Da denkst du, oh, das habe ich schon x-mal gehört. Ja, das ist richtig und das ist auch gut, dass man das immer wieder hört. In gemeinsamer Überzeugung wollen wir unser ganzes Herz dahinter schalten, sozusagen, sind wir gepackt. Wir haben durch Christus das Leben, sind gerecht, sind Kinder Gottes, nicht irgendwelche Sklaven, irgendwelche geduldeten Kinder Gottes. In gemeinsamer Überzeugung wollen wir als Gemeinde, ich möchte es wirklich neu ansetzen, also neu anstoßen in uns, aus dieser Perspektive leben, Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder. Übrigens mal ganz kurz so in Klammern. In der ganz frühen Zeit der Gemeinde, so 60 nach Christus ungefähr, hatten die gerade entstandenen Gemeinden so eine krasse Naherwartung für die Wiederkunft Jesu, dass die manchmal gesagt haben, es lohnt sich gar nicht mehr zu arbeiten. In den Thessalonicher Briefen könnt ihr das lesen, wo Paulus denen richtig sagt, also komm Leute, jetzt kriegt mal jetzt macht mal zu, sucht euch Arbeit und seid schön fleißig. Die dachten, das ist ja gar nicht mehr notwendig, er kommt ja bald, das müssen wir gar nicht mehr anstrengen. So nah war das. Wir lächeln da so ein bisschen drüber, ja, aber so nah war das für die und so real. Da sind ja dann jetzt doch ein paar Tage drüber vergangen. Und es ist umso schwieriger, je länger Zeit darüber vergeht. Das ist ja gar keine Frage. Aber ich bin davon überzeugt, dass der Geist Gottes das in uns wachhalten möchte, diese Erwartung. Weil wir nämlich danach auch unser Leben gestalten. Wenn du denkst, naja, es ist schon gut, bereit zu sein und wachsam zu sein mit dem, was Jesus vollenden möchte. Und nicht irgendwann, oh, wann das passiert. Nein. Es ist gut, von dieser Perspektive geprägt zu sein, auch als Gemeinde Jesu hier in Clausthal-Zellerfeld. Jesus kommt wieder. Und der dritte Punkt, wir wollen gemeinsam ausharren im Seufzen und Leiden dieser Zeit, so beschreibt es Paulus, und dabei unbeirrbar hoffen. Und wir dürfen ja sicher sein, wir haben den Beistand und die Bevollmächtigung des Heiligen Geistes. Wir sind ja nicht allein gelassen. Jesus sagt seinen Jüngern, ich lasse euch nicht allein zurück. Ich war nicht mal da und gehe dann wieder weg. Sondern der Vater wird euch den schicken, der euch beisteht, der euch tröstet, der euch leitet, in alle Wahrheit leitet. Der euch erinnert an all das, was ich euch gesagt habe. Wir wollen Hoffnungsträger sein. Als Gemeinde Jesu hier im Oberharz. Tja, denkst du, das würde ich ja gern, aber womit, was soll ich denn in das Leben anderer Leute tragen? Womit soll ich denn leuchten, wenn es mir doch schon so lange so und so und so und so und so geht? Und es ist leider so, dass ganz weit verbreitet ist, dass man immer so denkt als Christ, man muss mit irgendwas fertig sein und einen bestimmten Level erreicht haben und dann kann man ja Menschen was mitteilen und dann kann man ja ausstrahlen. Da sage ich euch mal was ganz im Geheimen heute Morgen. Den Level werden wir nie erreichen. Das Werk ist vollendet bis an den Tag, an dem er wiederkommt. Bis dahin sind wir auf dem Weg. Und es ist diese Geschichte mit dem Siegerlächeln. Von dem wir immer meinen, dass wir müssen doch dieses Siegerlächeln auf dem Gesicht haben. Mal ganz kurz, wenn es dir wirklich richtig schlecht geht und du brauchst dringend Unterstützung und Hilfe, du brauchst jemanden, der dir Perspektive gibt. Wie wirkt das auf dich, wenn da einer mit einem ganz breiten Siegerlächeln ankommt und dir erzählt, ja, das musst du so und so und so. Wie wirkt denn das auf dich? Ich stelle es nur mal so in den Raum. Also in mir macht das Nein, danke. Ich möchte da noch mal ein bisschen tiefer reingehen jetzt. Wenn Paulus sagt, dass wir, es geht darum, unbeirrbar an der Hoffnung festzuhalten, im Leiden und Seufzen, in den Wehen dieser Zeit, das ist eine Realität. Und es ist ganz wunderbar, dass der Geist Gottes auch Gaben von Heilungen und Wundergaben schenkt, so wie er will, in völliger Souveränität. Und wir diese Schlaglichter aus der Ewigkeit so in unserem Leben haben dürfen. Wir dürfen immer ermutigt sein, für Heilung zu beten. Wir dürfen immer ermutigt sein, für Wunder zu beten. Gar keine Frage. Gar keine Frage. Aber wir dürfen nicht auf diese Idee kommen, dass dieses Leben hier schon das Paradies auf Erden ist. Ohne Seufzen, ohne Krankheiten, ohne Bedrängnis. Das hat uns die Bibel an keiner Stelle versprochen. Das ist dieser Grat zwischen dem Gebet, zwischen der Hinwendung an Gott. Und der Vater sagt, wenn schon ein irdischer Vater seinen Söhnen gute oder seinen Kindern gute Gaben gibt, wie viel mehr wird Gott euch den Heiligen Geist geben, wenn ihr darum bittet? Also wir dürfen wirklich da dranbleiben, um den Heiligen Geist zu bitten, mit all seinen Wunder- und Kraftwirkungen, gar keine Frage, bitte. Ja, das dürfen wir auch neu trainieren übrigens. Aber es geht tatsächlich in dem großen Bogen, in diesem großen Spannungsbogen, um die unbeirrbare Hoffnung im Leiden und Seufzen in den Wehen dieser Zeit. Und ihr Lieben, das ist eine Königsdisziplin. Es ist leicht, mit dem strahlenden Gesicht rumzulaufen, wenn es einem selber gut geht, wenn man selber keine Kämpfe auszustehen hat. Das ist leicht. Und das ist auch nicht nichts, das will ich damit gar nicht sagen. Das ist total gut und auch ermutigend durchaus. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch oder die meisten von uns hier schon ein paar Tage so im Glauben unterwegs sind, schon einige Jahre im Glauben unterwegs sind. Und ihr werdet das wissen und erkannt haben so für euer Leben. Es gibt so eine erste Stufe in dem Moment, wo man Jesus sein Leben anvertraut. Die ist so voller Begeisterung und da geschehen unglaublich viele Dinge. So dass, das ist so eine Phase von Wohlergehen, von Zeichen und Wundern, wo ganz viele Dinge auf Gebet hin auch sofort passieren. Kannst du das so nachvollziehen, mal so aus deinen ersten Jahren? Ganz viele Dinge und ich finde das so fantastisch. Ich glaube, Gott drückt damit auch so eine Begeisterung aus und er möchte ganz viel ermutigen und sagen, komm, wende dich an mich, du darfst es mal probieren, wende dich an mich und ich erhöre dich sofort. Da kriegst du die Parklücken, wenn eigentlich der Parkplatz komplett voll ist, dann kriegst du den Schlüssel, findest du wieder, den du eigentlich verloren hast, da ertrinkt das Handy nicht im Swimmingpool und solche Dinge. Ich will das bitte nicht falsch verstehen, überhaupt nicht kleinreden, ja. Das ist in einer ersten wichtigen, oft jahrelangen Phase des Glaubens so. Und dann gibt es eine zweite Stufe im Glaubensleben. Und das ist eine Zeit der echten Prüfung und Reifung. Das werden auch viele von uns schon in ihrer Biografie einordnen können. Also mein Mann Tilman und ich, wir können davon auch wirklich ein Lied singen, das sind Phasen oder das ist eine Phase, in der eben nicht mehr jedes Gebet sofort erhört wird. Wo man um schwierige Lebensumstände wirklich ringen muss. Aber auch wir können sagen, am Ende manchmal einer langen Zeit reißt Gott es raus. Aber es braucht unser Durchhaltevermögen und es braucht unsere Geduld. Es braucht dieses und ich halte dich fest und ich halte dich fest und ich bleibe trotzdem dran. Und wenn das jetzt sich auch nicht so ergibt, wie ich es mir wünsche, ich bleibe trotzdem dran. Das ist das unbeirrbare Hoffen. in diesem Bewusstsein dieser Leiden und Seufzen, des Seufzens dieser Zeit. So vordergründig denkt man so, die erste Stufe, wo so viel passiert, die ist super geeignet dafür, Hoffnung zu verbreiten. Ja, ah, bete nur, pass auf, dann findest du deinen Schlüssel wieder. Übrigens passiert uns trotzdem immer noch, auch in der, ich weiß nicht wievielten Phase. Die ist bestens geeignet, denkst du, ja, wo richtig Gott so wirklich ganz schnell reagiert und ganz viele Dinge regelt, die ist super geeignet. Aber denkst du, die zweite Phase, Menschenskinder, wenn man selber bis hier oben hin drin steckt, da kannst du doch eigentlich vergessen. Hoffnung verbreiten in der zweiten Stufe. Also, ihr Lieben, wenn ihr mich fragt, ist das für mich die Phase, in der man am tiefgründigsten und am ehrlichsten Hoffnung verbreiten kann. Und ich möchte dich ermutigen heute Morgen, wenn du denkst, Mann, ich stecke bis zum Hals in Schwierigkeiten gerade und ich bin am Ringen und am Kämpfen mit Gott, ich halte mal lieber meine Klappe, ich reg mich mal lieber nicht. Im Gegenteil, im Gegenteil. Weißt du, das Überzeugende an dieser Phase und das, was Menschen in deinem Umfeld wirklich weiterbringt, denen vielleicht auch das Wasser bis zum Hals steht, ist dein ehrlicher Umgang mit der Situation. Das Allererste. Ohne das zu beschönigen, ohne das mit irgendwelchen Trostpflästerchen zu belegen, dein ganz ehrlicher, aufrichtiger Umgang. Und wenn das manchmal diese Aussage ist, ich weiß im Augenblick auch nicht weiter, aber ich habe meinen Gott. Und der wird es mir schon zeigen. Vielleicht nicht sofort, aber ich bleib dran. Das Zweite, was in dieser Phase extrem wichtig ist, was durchaus auch andere Menschen mitkriegen können, ist, wenn du deine Verzweiflung bei Gott ablädst. Das darf durchaus auch jemand mitkriegen. Dann weiß der nämlich, aha, es gibt jemanden, bei dem man seine Verzweiflung abladen kann. Ein weiterer Punkt ist, der diese Phase auch ausmacht oder solche Phasen ausmacht, ist dein Ringen um die Wahrheit. Also manchmal wird man so auf den Grund gebracht, dass man wirklich ringt um Wahrheit, um Gott, um den Glauben und es scheint auf der Kippe zu stehen, ob ich das alles überhaupt noch halten kann. Und glaub nicht, dass du nur ein Hoffnungsträger bist, wenn du das alles unter den Teppich kehrst und sagst, ja, mit Wahrheiten um dich schmeißt, die du gar nicht authentisch gerade sagen kannst, sondern räume durchaus ein, dieses Ringen um die Wahrheit, um Gott und den Glauben. Ihr Lieben, letzten Endes an dieser Phase ist alles Echte absolut überzeugend. Absolut überzeugend. Die Menschen um uns herum brauchen keine Trostpflaster, die brauchen keine schön geredeten Regelwerke. Und in diesem, das ist ja schon so, wir gehen selber durch dieses Leiden durch, indem wir dann den Menschen auch helfen können. Und das ist eigentlich genauso, wie es bei Jesus selber war. Der Sohn Gottes hätte nicht leiden müssen. Also der stellvertretende Sühnetod war tatsächlich absolut notwendig, um die Sünde aus der Welt zu schaffen. Er hat sich in diese Welt hineinbegeben und hat Anteil am Leiden genommen. Ist durch die tiefsten Tiefen von Dingen, die ein Mensch überhaupt erleben kann, durch die tiefsten Tiefen durchgegangen und genau deshalb so glaubwürdig. Und deswegen nimm das ruhig, sowieso als eine Realität dieser Zeit, dass wir bedrängt, bedrückt sind und tatsächlich auch im Leiden und Seufzen dieser Zeit leben, aber Gott damit einen Plan hat, weil wir gleichzeitig im Leiden und Seufzen diesen Anker haben, diesen Horizont haben und wissen, damit umzugehen und in diesem Leiden auch anderen Menschen helfen können, damit umzugehen. Und ich möchte gerade dich heute Morgen ermutigen, wenn du dich so gar nicht nach Hoffnungsträger fühlst, möchte ich ermutigen damit, du bist in jedem Fall ein Hoffnungsträger, du hast nämlich den Heiligen Geist in dir, du hast Christus in dir. Du hast diese Perspektive auf vollständige Erlösung. Gott traut dir diesen Status zu. Ich finde das im Hebräerbrief so ein Fazit für diese Gedanken so schön ausgedrückt. Die Leute, denen dieser Brief galt, waren auch in einer ganz extremen Herausforderung. Es gab nämlich zu der Zeit schon erheblich Christenverfolgung, so 60 bis 90 nach Christus. Und das waren Menschen jüdischen Glaubens, die aber Christus angenommen hatten. Und der Schreiber dieses Briefes ermutigt die und feuert die an und sagt, kippt nicht wieder zurück in das, was ihr hattet. Bleibt dran an dem, was ihr habt. So diese Aussagen, werft euer Vertrauen nicht weg. Hofft auf den Herrn, ihr habt eine große Belohnung. Habt Geduld, werft euer Vertrauen nicht weg. Und in Hebräer 10, 23 lesen wir, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der diese Hoffnung verheißen hat. Und damit möchte ich schließen heute Morgen. Ich möchte euch bitten, steht doch noch mal auf. Ich würde gern beten, dass wir das Versiegeln uns neu dieser Herausforderung stellen. Und wenn du das möchtest, wenn du dich damit eins machen möchtest, dann leg doch einfach deine Hand auf dein Herz, dass du selber auch weißt, ja, ich meine es wirklich ernst. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du den Menschen, die an dich glauben, zutraust, dass sie diesen Spannungsbogen von Hoffnung aushalten und tragen und nutzen. Ich danke dir, Herr, für die Hoffnung, die du uns gegeben hast. Nicht für irgendeine Hoffnung, sondern die Hoffnung, deren Ziel du bist mit deiner Herrlichkeit. Herr, und ich segne jeden Einzelnen hier heute Morgen, wenn wir jetzt so in unsere Woche gehen, ich segne jeden Einzelnen als Hoffnungsträger, in welcher Lebenssituation auch immer er gerade ist. Ob es gerade schwer ist, ob es gerade leicht. In schweren Situationen wird pures Gold weitergegeben, Herr. Herr, ich segne jeden Einzelnen mit dieser Grundlage deiner Erlösung, diesem Bewusstsein dafür, mit der Perspektive, du kommst wieder und vollendest, das ist alles in deiner Hand, alles in deiner Kontrolle. Und wir sind ausgestattet und bevollmächtigt, im Leiden und Seufzen dieser Zeit zu sein und deine Hoffnung weiterzutragen. Segne jeden Einzelnen damit, ein Hoffnungsträger zu sein in deinem Namen. Und so danken wir dir, Herr, für diese Woche, die vor uns liegt und bitten dich, dass du uns in ganz konkreten Situationen das alles wieder vor Augen führst und uns bewusst machst und Kraft und Freude gibst, Hoffnung in Leben zu tragen, damit dein Reich kommt, Herr. In Jesu Namen. Amen.